Ich möchte uns den Text der Jahreslosung, das ist ja ein Bibeltext aus Römer 15, Vers 7, noch in der moderneren Übersetzung, Hoffnung für alle, habe ich da rausgesucht, vorlesen. Und da hört sich das so an: Nehmt euch gegenseitig an, so wie ihr seid, denn auch Christus hat euch ohne Vorbehalte angenommen. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Nehmt einander an. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so einen Eindruck, jeder möchte eigentlich angenommen werden. Jeder möchte, dass die anderen ihn oder sie annehmen. Und wir wissen auch, dass jeder von uns was Besonderes ist. Oder? Wisst ihr das, dass ihr was Besonderes seid? Wenn wir an uns denken, sagen wir, ja, ich bin was Besonderes. Wenn wir an andere denken, sagen wir, ja, der ist auch was Besonderes. Und wir merken schon, das liegt immer im Auge des Betrachters, ob wir das als positiv oder nicht so positiv empfinden. Wir stellen auch fest, jeder von uns hat seine Stärken, seine Schwächen. Wir haben das im letzten Lied auch gesungen. Jeder hat Fehler. Jeder macht Fehler. Ihr wisst ja, wer arbeitet, macht Fehler. Wer viel arbeitet, macht viele Fehler. Und das ist auch okay so. Solange wir auf dieser Welt leben, müssen wir auch mit Fehlern umgehen. Und ich denke auch, dass der Satz richtig ist, dass jeder Probleme mit irgendjemandem hat. Also nehmt einander an, ist nicht bloß so ins Blaue reingesagt, sondern das ist schon was Wichtiges für uns, für unseren Alltag. Und ich glaube, wenn du jetzt so deine Bekannten, deine Familie, dein Ehemann, keine Ahnung, wenn du die so durchgehst, dann kommst du sicher bei irgendjemandem an, wo du sagst, ja, der macht mir schon etwas Mühe. Unterschiedlichkeit bringt im Normalfall Konflikte, bringt Probleme, ja, manchmal jedenfalls, aber Unterschiedlichkeit bringt immer Spannungen. In gewisser Weise ist Unterschiedlichkeit auch was Spannung bringt und ja, was das Leben einfach auch ein bisschen ja, spannend macht und ein bisschen aufregend macht. Also nicht, dass wir uns aufregen müssten über die Verschiedenartigkeit, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber so eine Verschiedenartigkeit, die kann auch Probleme machen. Ich komme nachher auf diesen Punkt nochmal zu sprechen, aber meine Erfahrung der letzten 10, 20, 30 Jahre ist, dass sich im Untereinander der Kirchen viel, viel verändert hat. Und wo ich gemerkt habe früher, wo ganz viele Spannungen auch da waren zwischen verschiedenen Gruppen, wo man gesagt hat, sie sind so anders. Früher wäre das ein Ausschlusskriterium in manchen christlichen Kreisen gewesen, wenn jemand von der Jugendfreizeit heimkommt und plötzlich die Gabe von unten hat. So wie das dann propagiert wurde. Wir hatten Leute früher bei uns in der Gemeinde, die waren entsprechend geprägt und die haben gesagt, Gott kann mir jede Geistesgabe geben, aber nicht die Zungenrede. Die sind da so geimpft worden, dass das was ganz Schlechtes ist. Und ja, und wir stellen fest, dass so was Schönes und was Hilfreiches und auf der anderen Seite müssen wir es auch nicht übertreiben und pushen und sagen, wer nicht in Zungen redet, ist kein richtiger Christ und so. Und ich denke, da ist auf beiden Seiten auch viel schiefgelaufen. Aber wir stellen einfach fest, Verschiedenartigkeit macht Probleme. Wir waren in dem Gottesdienst. Und ja, ich meine, die Musik ist natürlich schon anders als bei uns. Ich glaube, das neueste Lied, was wir gesungen haben, war sicher 50 Jahre alt oder so. Ich glaube, eins war dabei, was vielleicht ein bisschen neuer war oder so. Und dann natürlich alles mit Orgel begleitet und so. Und dann kann man jetzt sagen, oh, also kein Leben da und so. Aber dann irgendwann hat, ich weiß gar nicht, wer das ist, ich glaube, der Pastor Schierling von den Baptisten hat dann gesagt, dass man doch mal unserem Nachbarn, und ich dachte mir schon, ja, jetzt geht das wieder los. Liebt ihr das auch so? Ja, hallo, schön, dass du da bist. Naja, okay, ich dachte, das überlebe ich auch. Und dann hat er gesagt, sag doch mal deinem Nachbarn, jetzt Ute, helf mir, wie war der Satz? Ach genau, ich freue mich, dass wir in Christus verbunden sind. Und dann dachte ich mir, kann ich das hier zu jedem sagen? Und dann dachte ich mir, doch, ich sage das jetzt einfach. Und dann habe ich gesagt, hallo, ich freue mich, dass wir in Christus verbunden sind. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber die Gesichter, das war echt toll. Ich meine, vielleicht haben die nicht gewusst, woher wir kommen. Aber manche haben es auf jeden Fall gewusst. Und du hast einfach gemerkt, da ist ein Strahlen da, da ist eine Freundlichkeit da. Und es ist wahr. Ob wir das nun so empfinden, ob uns das gefällt, ob wir da von ganzem Herzen sprühen oder ob wir sagen, ja, wir sind in Christus verbunden, lieber wäre es mir nicht. Aber doch, wir stellen fest, wir sind in Christus verbunden. Dass wir in Christus verbunden sind, hat im Übrigen nichts mit uns zu tun, sondern hat mit Christus zu tun. Wenn Christus sich mit Leuten verbindet, ob die mir gefallen oder nicht, und ich mit Christus verbunden bin, dann sind wir mit Christus miteinander verbunden. Und wenn die ganz andere Kirchenlieder singen und wenn die zu Maria beten und wenn die, keine Ahnung was, irgendwelche seltsamen Sachen machen, Kinder taufen und irgendwas, wo wir sagen, ja, sehen wir nicht so. Und trotzdem sind wir in Christus verbunden. Und dann gibt es Erkenntnisfragen und da dürfen wir uns von mir streiten, wir dürfen uns herzlich streiten, wir dürfen intensiv streiten und wir dürfen dann vielleicht auch mal getrennte Wege gehen wie Paulus und Barnabas und wir dürfen trotzdem wissen, wir sind in Christus verbunden und wir haben ein Ziel, nämlich dass das Reich Gottes wächst. So, jetzt bin ich etwas abgekommen, aber ich war bei der Unterschiedlichkeit. So, Unterschiedlichkeit und ich denke, jeder von uns kennt das. Also ich sage manchmal so im Spaß, Männer und Frauen passen einfach nicht zueinander. Weiß ich, wie euch das so geht. Die Verheirateten lächeln jetzt vielleicht wieder wissend. Ich erinnere mich noch bei meiner letzten Predigt, wo ich das Thema angesprochen habe. Da ging hier echt die Post ab im Raum. Und ich merke, es ist ein wichtiges und ein heißes Thema, was wir einfach so erleben, wenn wir in Partnerschaften sind. In der Familie. Das kann die Art oder die Lautstärke der Musik sein. Das kann die Art, der Grad der Ordnung im Zimmer sein, das kann, keine Ahnung, Ernährung sein oder sonst irgendwas. Im Beruf kennen wir das, dass wir verschieden sind, dass die Arbeitsauffassung vielleicht ein bisschen unterschiedlich ist. In der Schule stellen wir fest, dass Lehrer und Schüler andere Vorstellungen von Schule haben. Selbst in der Gemeinde habe ich gehört, dass es Leute gibt, die unterschiedliche Vorstellungen haben von dem, was Gemeinde tun sollte und was sie nicht tun sollte. Und sowas gibt Spannungen, sowas gibt vielleicht Probleme. Und der Schlüssel, wenn wir in all diesen Beziehungen miteinander auskommen wollen und wenn wir nicht wollen, dass das zu schlimmen Auseinandersetzungen führt oder zu Krieg in Anführungszeichen, dann ist der Schlüssel wirklich das, was Paulus hier schreibt, nämlich Annahme. Es gibt da so einen ganz modernen Wert, der heißt Toleranz. Toleranz ist so ein Totschlagargument. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, aber heutzutage, du musst nur sagen, das ist aber intolerant. Und dann ist der andere sofort in einer schlechten Ecke und fühlt sich sofort schuldig oder jedenfalls sollte er sich schuldig fühlen. Und damit kann man fast alles heutzutage durchsetzen, indem man einfach sagt, du musst tolerant sein. Wir haben das erfolgreich praktiziert, als Familie auch, haben Toleranz eingefordert, als es im Kindergarten um Hexen ging. Dann habe ich gesagt, wir sehen das anders, unsere Kinder sehen das nicht so positiv und wir möchten gern, dass sie tolerant sind. Also, wir haben das nicht so formuliert, wir haben ja gesagt, wir möchten, dass sie Rücksicht nehmen. Und es hat auch gut funktioniert. Also, man kann sowas ja durchaus auch positiv einsetzen. Und das ist auch nichts Böses. Wenn man sich das Wort Toleranz mal anguckt, dann heißt Toleranz eigentlich, wo sind die Lateiner? Tolerare, keine Lateiner da, dann kann ich jetzt alles behaupten. Prima. Aber ich habe nachgeguckt, tolerare heißt ertragen, erdulden, oder zulassen. So, und das heißt einfach, ich lasse den anderen tun, was er oder sie tut. Ich lasse es zu, ich verhindere das nicht. Ich erdulde es. Auch wenn das mir vielleicht Probleme macht, aber ich erdulde es, ich ertrage es. Und dann kenne ich Toleranz noch anders. Diejenigen, die im technischen oder im naturwissenschaftlichen Bereich ein bisschen unterwegs sind, die wissen, dass es da noch eine andere Form von Toleranz gibt. Toleranz ist die Abweichung vom Normwert. Und da gibt es eben eine Toleranz, die geht noch, und da gibt es eine Toleranz, oder da ist halt die Grenze, da toleriere ich das nicht mehr. Also wenn ich irgendein Gewinde habe, dann muss das halt eine bestimmte Gewindehöhe haben oder eine Gewindetiefe oder was weiß ich. Wenn das noch innerhalb der Toleranz ist, funktioniert die Schraube. Und wenn das außerhalb der Toleranz ist, dann habe ich zwar eine Schraube produziert, aber ich kann mit ihr nichts anfangen, weil sie nicht ins Gewinde passt. Und so ist Toleranz merken wir schon, hat was damit zu tun, dass ich Dinge stehen lasse, aber hat auf der anderen Seite auch mit einer Norm zu tun, von der abgewichen wird und wo vielleicht irgendwann auch mal eine Grenze erreicht ist, wo ich sage, das kann ich nicht mehr tolerieren. Da ist die Toleranz überschritten. Und man fragt sich ja heute schon auch, muss ich denn alles gut finden? Oder muss ich mich allem anpassen? Und da sage ich, da möchte ich schon, dass Toleranz richtig verstanden wird. Nämlich so, wie das Wort ursprünglich gemeint ist. Nämlich, ich lasse es zu. Ich wehre mich nicht dagegen. Ich drücke anderen nicht meine Art des Lebens auf. Aber auf der anderen Seite lasse ich mir auch die Art von jemand anderem nicht aufdrücken. Sowas ist Toleranz. Aber es heißt nicht, dass ich alles gut finden muss. Und das ist zum Beispiel auch das, weshalb viele Leute im letzten Jahr auf die Straße gegangen sind und unterschrieben haben oder so, wenn in unseren Lehrplänen oder Bildungsplänen in Baden-Württemberg demnächst nicht mehr Toleranz, sondern Akzeptanz gefördert wird. Und das ist ein großer Unterschied, ob ich etwas toleriere oder ob ich etwas akzeptiere. Akzeptieren heißt nämlich annehmen. Und da finde ich, ist schon eine Linie überschritten, wo ich sagen muss, ich kann Dinge tolerieren, aber ich muss sie nicht akzeptieren. Ich muss mich nicht anpassen. Und das Interessante an diesem Text, und ich bin sehr, sehr glücklich, dass Paulus das so formuliert hat, das ist, dass Paulus uns für diese Toleranz diesen Referenzwert auch gibt. Dass er sagt, nehmt euch an, wie? Nämlich, wie Christus euch angenommen hat. Und da habe ich mir gedacht, wenn es nun darum geht, wenn ich mir überlegen muss, wie soll ich denn die anderen annehmen? So, wie soll ich euch jetzt annehmen? Dass ich dann nach diesem Wort von Paulus mir angucken kann, wie nimmt Christus mich an? Und wie nimmt Christus euch an? Und das möchte ich mit euch jetzt ganz kurz anschauen, wie nimmt Christus uns eigentlich an? Und ich habe mir mehrere Beispiele angeschaut im Neuen Testament und bin eigentlich bei einem stecken geblieben, wo ich finde, wo das sehr, sehr deutlich rauskommt. Und wer mit mir aufschlagen möchte, der kann das tun. Manche haben sich das jetzt vorgenommen, fürs neue Jahr immer ihre Bibel mitzubringen. Gell? Wenn du es dir noch nicht vorgenommen hast, darfst du es tun. Lukas 5, 27 bis 32. Die Berufungsgeschichte von Matthäus Levi. Da heißt es, als Jesus von dort wegging, sah er einen Zöllner namens Levi am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, verließ alles und folgte ihm. Und er gab für Jesus in seinem Haus ein großes Festmahl. Viele Zöllner und andere Gäste waren mit ihnen bei Tisch. Das sagten die Pharisäer und Schriftgelehrten, also die Frommen in dieser Zeit, voll Unwillen zu seinen Jüngern. Also auch nicht zu Jesus, sondern zu seinen Jüngern. Wie könnt ihr zusammen mit Zöllnern und Sündern essen und trinken? Und Jesus antwortete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen, nicht die Gerechten. Fangen wir mit dem Levi an. Der Levi war von Beruf Zöllner. Das ist heute ein ehrenwerter Beruf, damals nicht so. Die Zöllner haben gemeinsame Sachen gemacht mit der Besatzungsmacht. Ein Kollaborateur, ein Schleimer, ein Griecher, ein Volksverräter, ein, keine Ahnung. Einer, der mit dem Feind gemeinsame Sache gemacht hat, der für die Römer die Steuern eingezogen hat und die Zölle. Darüber hinaus lesen wir, dass die Zöllner meistens mehr verlangt haben, als sie eigentlich durften. Das heißt, er war eigentlich auch nur ein Betrüger oder ein Dieb oder einer, der sich bereichert hat, je nachdem, wie vorsichtig oder wie hart du das formulieren möchtest. Alles in allem gesagt, rechnet Jesus ihn offensichtlich zu der Kategorie Sünder. Denn er sagt, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen. Aber er war nicht bloß ein Sünder, sondern er war, ich möchte es mal ganz altmodisch formulieren, ein Bußfertiger. Einer, der bereit war, sein Leben zu ändern. Einer, der bereit war, sich von Jesus rufen zu lassen und sein Leben umzustellen. Und insofern war er ein Kranker, der eigentlich auf dem Weg war, gesund zu werden. Jetzt finde ich aber interessant, wie Jesus mit diesem Levi umgeht. Also auf der einen Seite nimmt Jesus diesen Levi an. Er nimmt ihn, wie er ist. in all seiner sündigen, kranken, unakzeptablen Art. Er nimmt den Levi, wie er ist. Es wird auch nichts davon geredet, dass Jesus ihm gesagt hätte, du Levi, das geht so nicht und du musst es anders machen und weißt du, und das ist alles schlecht und so. Ich weiß nicht, vielleicht hat er persönlich mit ihm auch geredet, wir lesen davon nichts. Aber er nimmt ihn auf jeden Fall an. Er sagt nicht, Levi, du, ich kann dich nicht brauchen. Du musst erstmal jetzt, mach mal einen Jüngerschaftskurs und dann gehst du mal nach Beröa 5 Jahre und oder nach Beatenberg oder sonst irgendwo hin. Und da muss noch auf eine Jüngerschaftsschule gehen und dann wird man dich noch ein paar Jahre hier in der Gemeinde irgendwie prägen und so. Und dann wollen wir mal schauen, ob das vielleicht mit dir nochmal was wird. Sondern Jesus sagt, Levi, komm mit. Ich nehme dich zu meinen Nachfolgern, zu meinen Jüngern, zu meinen Aposteln. Ich nehme dich mit dazu. Ich akzeptiere dich. Er geht sogar noch ein Stück weiter. Er akzeptiert ihn. Und jetzt kommt dieser Levi und ist bei Jesus mit dabei. Aber, und der letzte Satz, den finde ich eben so interessant. Jesus ruft den Levi nicht dazu auf und sagt, komm mit und du kannst bleiben, wie du willst. Sondern er sagt, ich bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen. Und hier sehen wir schon was Interessantes in der Art und Weise, wie Jesus toleriert oder wie Jesus annimmt. Jesus sagt, ich bin gekommen, die Sünder zur Umkehr zu rufen. Er sagt nicht, das ist schon in Ordnung, so wie du bist. Und du kannst ja so bleiben, wie du bist. Wir sind alle irgendwie anders und das ist schon gut so. Und so ein bisschen Sünde hat ja jeder oder ja, der Lebensstil, den du führst, das ist zwar anders, wie es viele tun würden, aber das ist auch in Ordnung. Sondern Jesus sagt, es gibt ein richtig und es gibt ein falsch, Levi. Und du bist offensichtlich einer, der auf der falschen Seite bisher seine Entscheidungen getroffen hat. Aber ich rufe dich zur Umkehr. Ich rufe dich dazu auf, dass du dein Leben änderst. Hat nichts damit zu tun, ob Jesus ihn annimmt oder nicht. Jesus schenkt ihm die Annahme vorher. Aber er lässt ihn nicht, wie er ist. Eine zweite Geschichte, und ihr könnt es im Neuen Testament immer wieder nachlesen, wie Jesus mit den Leuten umgegangen ist. Johannes 8, 3 bis 11, da wird eine Ehebrecherin zu Jesus gebracht. Da heißt es, Johannes 8, Vers 3, da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Ich frage mich manchmal, wie man eine Frau alleine beim Ehebruch ertappen kann. Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Aber das ist nun wieder ein anderes Thema. Also die Frau ist beim Ehebruch ertappt worden und sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Ich lese da irgendwie nichts von Frauen in dem Gesetz. Also da steht was von Menschen. Aber wie gesagt, anderes Thema. Nun, was sagst du? Vers 6. Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort. Zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr, Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete, keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Aha. Und das finde ich eben so interessant bei Jesus. Er hört da nicht auf. Er sagt nicht bloß, ich verurteile dich nicht. Das ist schon in Ordnung, ich weiß, dein Mann war ein Schwein und oder keine Ahnung, oder die Frau von dem Mann war irgendwie keine gute Frau oder so. Er sagt nicht bloß, ich verurteile dich nicht, sondern er sagt, auch ich verurteile dich nicht, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus sagt nicht, das war schon alles in Ordnung und da muss man auch Verständnis dafür haben. Er sagt, Sünde ist Sünde. Ich verurteile dich nicht. Aber mach's ab jetzt anders. Tu das nicht nochmal. Kehr um. Tu das, was richtig ist. Jesus verurteilt die Frau nicht, aber er gibt ihr auch keinen Freibrief, so weiterzumachen wie bisher. Jesus nimmt uns an, wie wir sind, aber er lässt uns nicht so. Und das finde ich das Faszinierende bei Jesus. Und wenn es heißt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, dann heißt es, wir sollen uns annehmen ohne Vorbehalte, ohne Vorbedingungen. Ich kann nicht sagen, ja, ich nehme dich an, wenn du dich geändert hast. Sondern ich nehme dich an, wie du bist. Und dann hoffe ich und vertraue ich und bete ich und glaube ich, dass du dich verändern wirst und vor allem, dass ich mich verändern werde. Annahme heißt, oder ich mache es mal andersrum, Annahme heißt nicht, alles gut zu heißen. Ich muss nicht alles gut finden, aber Annahme heißt, ich bin bereit, dich zu ertragen, wie du bist. Das ist bei manchen vielleicht leichter, bei manchen vielleicht schwieriger. Das sieht vielleicht der eine auch anders als der andere. Also, ich finde, ich bin ganz gut zu ertragen. Meine Frau findet es hoffentlich auch. Also, ihr versteht, was ich meine. Wir denken manchmal, ich bin doch normal. Meine Frau und ich, wir sagen manchmal zueinander, sind wir beiden eigentlich so die einzig Normalen auf dieser Welt. Im Spaß natürlich. Und wir sind die einzig normale Gemeinde auf der Welt und die anderen sind irgendwie komisch oder ihr kennt es. Man denkt so, man selber ist normal. Und dann hört man von den anderen plötzlich, du, ich finde dich gar nicht so normal. Ich finde das echt schwierig mit dir. Und dann denkst du, okay. Annahme heißt, ich bin bereit, dich zu ertragen, wie du bist. Und dann kommt noch ein Gedanke dazu. Und den finde ich auch interessant. Nicht nur Jesus als Vorbild sozusagen, ich mache das so wie Jesus auch, sondern ich nehme dich an, wie Christus dich angenommen hat. Ich könnte auch sagen, ich nehme dich an, weil Christus nicht dich, aber dich auch, sondern auch mich angenommen hat. Jesus erzählt mal eine Geschichte, da geht es eigentlich um Vergebung, aber letztendlich können wir das eins zu eins auf unser Thema mit übertragen. Matthäus 18, die Verse 23 und 24. Das sagt Jesus, mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Ich habe mal darüber gepredigt, also das ist eine ordentliche Summe, das sind mehrere hunderttausend oder ich glaube sogar Millionen von Euro. Also das ist sehr, sehr viel Geld. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, hab Geduld mit mir, ich werde alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Ein paar Millionen Euro. Super. Hätte ich auch gern. So. Ich habe nicht so viel Schulden. So, Vers 28. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldig war. 100 Denare sind 100 Tageslöhne. Könnt ihr ja selber mal rechnen. Das ist nicht gerade ein Pfennigbetrag, aber im Vergleich zu dem, was ihm erlassen wurde, natürlich sehr wenig. Er packte ihn, würgte ihn und rief, bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Im Gegensatz zum Ersteren hätte er sogar eine Chance gehabt, es zurückzuzahlen, weil das ja ein überschaubarer Geldbetrag war. Er aber wollte nicht, sondern ging weg, ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest du nicht auch mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. So, der Herr hat seinem Diener die Schuld erlassen und der Diener war nun nicht bereit, das mit seinem Mitdiener genauso zu machen. Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Jesus hat uns angenommen. Gott hat uns angenommen. Und deswegen sind wir verpflichtet, unseren Mitmenschen anzunehmen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Weil Christus mich angenommen hat, kann ich nicht meinen Mitmenschen nicht annehmen. Gott hat mich angenommen. Gott erträgt mich. Gott vergibt mir immer wieder. Petrus fragt direkt vor dieser Geschichte Jesus, wie oft muss ich euch vergeben? Gott vergibt mir immer wieder. Ich kann immer wieder zu Gott kommen und immer wieder sagen, vergib mir. Und weil Gott mir vergibt und weil Gott mich annimmt, deswegen kann und deswegen muss ich meinen Nächsten annehmen. Ich kann nicht sagen, du passt mir nicht, deine Nase ist mir irgendwie zu schief oder du bist irgendwie zu seltsam oder du bist unerträglich, du bist unannehmbar. Nein, weil Christus mich angenommen hat, deswegen muss ich den anderen annehmen. Ich kann ihn ertragen oder sie, ich kann ihm oder ihr vergeben. Und dann, ich habe das erst relativ spät irgendwie so wahrgenommen, dass die Losung dann ja noch weitergeht. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Und jetzt kommt noch mal eine Stufe drauf, weil wir einander annehmen oder wenn wir einander annehmen, wird Gott geehrt. Das hat mich sofort an einen Satz aus dem Johannesevangelium erinnert, euch hoffentlich auch. Johannes 13, Vers 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr untereinander streitet. Nee, da steht was anderes. Irgendwie haben wir das all die Jahre doch anders gemacht, oder? Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und ich gucke so zurück in die vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte und ich frage mich, was ist euch aus diesem Wort geworden? Welches Bild haben wir eigentlich abgegeben vor der Welt? Wie sehr haben wir uns geliebt und angenommen? Und wie sehr hat die Welt gemerkt, dass wir seine Jünger sind? Und wenn ich heute überlege, wo wir als Christentum in Europa angekommen sind, da muss ich sagen, wundert mich nichts mehr. Wenn die Menschen heute auf die Christen gucken oder die, wo Christen draufsteht, und ich kann das ja von jemand, der irgendwie nicht wirklich zu Christus gehört, nicht erwarten, dass der den Unterschied kennt zwischen einer Dose, wo Ananas draufsteht und einer Dose, wo Ananas drin ist. Versteht ihr das? Du gehst in den Supermarkt und kaufst dir so eine Dose und dann machst du die auf und da sind Tomaten drin. Und dann denkst du dir, was soll das? Und dann kannst du sagen, Ananas schmeckt blöd. Oder du kannst sagen, da hat jemand ein falsches Etikett drauf gemacht. Und die meisten Leute sagen heute, Ananas ist blöd. Ananas schmeckt irgendwie nach Tomate. Also gut, manche vielleicht mögen vielleicht Tomaten. Müsst ihr was anderes nehmen. In Schweden gibt es so einen Fisch, kennt ihr den? Stinkfisch. So, du willst Ananas, oder manche mögen vielleicht keine Ananas, dann nimm irgendwas anderes, dann Artischocken, Herzen oder keine Ahnung. Und es ist was anderes in der Dose drin. Da ist nicht die Ananas schuldig oder die Artischocken oder was weiß ich, sondern da ist derjenige schuld, der das falsche Etikett drauf gemacht hat. Und trotzdem, denke ich, können wir es den Leuten nicht verdenken, dass sie sagen, also die Christen und die Kirche, die kannst du in der Pfeife rauchen. Die reden zwar immer von Liebe und die reden von Annahme und jetzt, ah, schön, diese Jahreslosung, nehmt einander an. Und dann gucke ich mir das an und was sehe ich? Ich sehe, dass die sich nicht annehmen. Die reden schlecht übereinander, die schauen aufeinander herab, der eine fühlt sich besser als der andere, von wegen Annahme. Nur sagen die, ja, der Verein kann mal gestohlen bleiben. Und dann kommst du und sagst, ja, weißt du, das ist alles ganz anders. Ja, und dann haben wir ein echtes Problem. Und deswegen ist wichtig, dass wir diese Jahreslosung nicht bloß als Jahreslosung bei uns an die Wand hängen oder, keine Ahnung, als Lesezeichen in unsere Bibel reinpacken oder sonst wo, sondern dass wir das umsetzen. Damit die Menschen merken, wir sind Christen, wir sind echte Nachfolger Jesu, wir machen das so wie er. Wir werden an unserer Liebe erkannt, sagt Jesus. Und wenn wir nicht richtig miteinander umgehen, dann wird Gottes Name in den Dreck gezogen. Das ist noch nicht auf meiner Mist gewachsen, das hat auch Paulus geschrieben in Römer 2, 23 und 24. Das richtet sich in dem Fall jetzt an Juden, aber ich denke, wenn ich euch die zwei Verse vorlese, dann werdet ihr verstehen, dass es uns genauso trifft. Da heißt es hier, ihr seid stolz auf das Gesetz, aber ihr lebt nicht danach und macht Gott Schande. So steht es in den Heiligen Schriften, durch euch kommt der Name Gottes bei den Völkern in Verruf. Und das ist genau das, was bei uns auch ist. Wir haben das Gesetz Christi, wir haben das, was uns Jesus gegeben hat. Wir haben das, was die Apostel darüber geschrieben haben. Wir haben Jahres-, Tages- und Wochen- und Monatslosungen und was weiß ich was. Und wir lesen das und wir hören das in Predigten und wir wissen genau, was zu tun ist. Und wenn wir uns nicht danach richten, dann kommt der Name Gottes in Verruf. Es ist nicht bloß, dass vielleicht unsere Mitmenschen darunter leiden, dass wir uns nicht richtig verhalten oder dass wir vielleicht nachher mit Gott Probleme kriegen, weil Gott sagt, du bist ein Heuchler gewesen oder sowas. Sondern das ganze Reich Gottes, der Name Gottes kommt in Verruf. Und das ist was, was wir nicht leichtfertig nehmen sollten. Wir können nicht sagen, ja, ich bin ja bloß ich. Denkt an den Achan, das Volk Israel steht vor Jericho, nach Jericho, vor Ai, hat einen großen Sieg errungen in Jericho. Und dann haben sie auch gesagt, ja, 2015 wird ein richtig tolles Jahr und jetzt nehmen wir das Land ein. Und da war einer dabei und das hat vollkommen ausgereicht. Einer war dabei, der war ungehorsam und das ganze Volk hatte keinen Sieg mehr. Und so können wir nicht sagen, es kommt auf mich nicht an. Im Alten Testament jedenfalls kam es sehr wohl drauf an. Wir wissen auch, dass ich manche Dinge oder dass Gott manche Dinge heute nicht mehr so handhabt wie in der Apostelgeschichte, wo die Leute tot umgefallen sind, weil sie gelogen haben. Denken wir manchmal, Gott hat schon auch gemerkt, dass er das so nicht machen kann, wenn er noch eine Gemeinde haben will. Aber es zeigt uns einfach, wie ernst Gott sowas ist. Wir können nicht darüber weggehen und sagen, ah, das ist ja bloß einer oder bin ja bloß ich. Sondern so wie ich mich verhalte, das wirkt zurück, das macht den Namen Gottes oder bringt den Namen Gottes in Verruf oder andererseits eben auch, dadurch wird Gott geehrt. Also wenn wir es richtig machen, oder andersrum, ich muss sagen, wenn wir es falsch machen, dann wird Gottes Name in Verruf geraten. Aber auf der anderen Seite, wenn wir es richtig machen, dann ist es wirklich so, und jetzt lese ich es nochmal nach der, ich glaube, die Einheitsübersetzung ist es jetzt, Römer 15, Vers 7. Darum nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Also Lob oder Ehre oder wie auch immer du das jetzt formulieren willst. Wenn wir das tun, wenn wir diese Jahreslosung wirklich ernst nehmen, wenn wir uns annehmen, wenn wir wirklich füreinander da sind, wenn wir den anderen ertragen, wie er oder wie sie es mit allen Macken und allen seltsamen Dingen, wenn wir bereit sind, es wirklich zu tun, einander anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat, dann wird Gott geehrt. Dann wird Gott verherrlicht. Dann werden die Menschen ein bisschen was davon sehen, wie Gott ist. Und das ist was, was mich seit Jahren immer wieder fasziniert. Ich glaube, ich habe das Lied auch schon mal vorgespielt. Da gab es ein Lied vor vielen Jahren von den Continental Singers, wo es heißt, You're the only Jesus that some will ever see. Du bist der einzige Jesus, den manche Leute je sehen werden. Und wenn wir es ihnen nicht zeigen, wer dann? Wenn die Gemeinde ihnen nicht zeigen kann, wie Gott aussieht, wenn die Gemeinde den Menschen nicht zeigen kann, wie sehr Gott sie liebt und wie sehr Gott ein Menschenleben verändern kann, wo sollen es die Leute sehen? Wir schulden es der Welt, dass sie an uns was sehen, dass bei uns Dinge anders sind, dass wir nicht schlecht übereinander reden, dass wir füreinander da sind, dass wir uns voreinander stellen. All diese Dinge. So, vielleicht werden wir im Laufe des Jahres noch ein paar Predigten hören, die sich irgendwie daran anschließen. Aber vielleicht hilft uns das auch, diesen Spruch, den sicher viele von euch irgendwo in ihrem Haus oder in ihrem Geldbeutel im Auto oder sonst irgendwo hängen oder kleben haben, da immer mal wieder dran zu denken und zu sagen, ja, das ist nicht bloß irgendwie eine Forderung, sondern das ist eine gute Möglichkeit, dass der Name Gottes geehrt wird. Amen. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen und ich danke dir, dass wir immer mal wieder so ein Schlaglicht daraus kriegen dürfen, auch als Jahreslosung oder vielleicht als persönliche Losung oder als ein Wort, was du uns auch persönlich sagst in unserer stillen Zeit, wo wir einfach merken, das ist jetzt dran, das ist wichtig, daran sollen wir uns halten, auf eine besondere Art und Weise. Und so schenkt Gnade, Herr, dass wir das umsetzen können, dass wir uns annehmen können, dass wir füreinander da sein können, dass unter uns wirklich eine herzliche Liebe ist. Und dass wir es nicht nur untereinander schaffen hier in der Gemeinde, wo wir vielleicht doch alle irgendwie ein bisschen ähnlich ticken, sondern dass wir auch die Menschen annehmen können, die nicht zu unserer Gemeinde gehören. Menschen, die vielleicht vollkommen anders sind wie wir. Menschen, die nach vollkommen anderen Wertmaßstäben leben. Dank dir, Herr, dass wir sie annehmen dürfen als Menschen. Auch wenn wir das, was sie tun, nicht notwendigerweise gut finden müssen, aber dass wir sie als Personen annehmen. Und 2015 bringt für uns als Gemeinde vielleicht auch manche Herausforderungen, wo Menschen zu uns in die Gemeinde kommen, die total anders sind, die vielleicht auch in anderen Kulturen aufgewachsen sind. Und ich möchte jetzt schon darum bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir ein weites Herz haben und dass wir die Annahme, die wir von dir bekommen haben, weitergeben können an Menschen, die hier sind und auch Menschen, die noch nicht hier sind. Unsere Arbeitskollegen, unsere Familienangehörigen, Menschen auf der Straße, die wir überhaupt nicht kennen. Ich danke dir, Herr, dass wir sie annehmen dürfen, weil du uns angenommen hast. Und dazu schenkst du uns Kraft und dazu schenkst du uns auch Liebe und Weisheit. Amen.